Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, wir alle leben in einer schnelllebigen Welt und sind hetzen von einem Termin zum anderen oder viele von uns und wollen dabei gleichzeitig ja auch noch irgendwie fit bleiben und Sport machen. Und der eine oder andere hat dann auch noch die Familie als, ja, kann man sagen, Verpflichtung, aber es ist ja eine schöne Verpflichtung. Und ja, wie kriege ich da ein ordentliches und effektives Training mitunter? Das besprechen wir heute im Roadbike-Podcast und dabei sind heute der Erik, unser Trainingsexperte.
Servus.
Und der Christian, unser Experte für wenig Zeit.
Der Familienexperte. Der Familienexperte.
Genau.
Ich bin schon ganz gespannt, wie ich quasi mit null Zeitaufwand quasi fit wie ein Turnschuh werde.
Also nach der Folge hast du keine Ausreden mehr.
Genau, aber dann...
Ich wollte mir schon einen von diesen Muskeltrainern bestellen für den Bauch, die man sich vom Fernseher einfach anzieht. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, oder? Kann man die auch auf dem Rollercheck dann machen? Also das wäre mein
nicht dein erster Schritt.
Genau.
möglichst beim Fernsehen schon trainieren. Aber Christian, dann schilder doch mal so, wo sind denn die
Nerven?
Ich will sie nicht Hindernisse. Ja, ich will das nicht so negativ formulieren. Wo sind die Hindernisse bei deinem Training? Weil ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie die Familie als Hindernis zu bezeichnen. Aber was sind denn so die Dinge, die einem so einen Trainingsplan, so einen gut durchstrukturierten, auch mal zerschießen können im Alltag?
Ja, ich meine, das ist halt, wie du schon sagst, der Alltag. Ich meine, man hat ist nicht Herr seiner Zeit im Ganzen, sondern man ist da in sehr vielen Bereichen einfach fremdbestimmt, also von Kindern, von Arbeit, von beruflichen Terminen, die dann dazwischen kommen, dann kann man sehr gut planen. Aber wer Kinder hat, weiß, jeder Plan hält eigentlich nur so lange, bis du ihn fertig geschrieben hast und dann kannst du ihn eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen, weil sich wieder irgendwas geändert hat. Die Kinder sind krank, hier kommt was dazu, dann ist da noch eine Veranstaltung, dann kommt ein beruflicher Termin dazwischen und schwupps, kann man die Trainingseinheiten im motiviert erstellten Trainingsplan gar nicht so schnell nach hinten schieben, wie einem da die Sachen dazwischen kommen. Und irgendwann denkt man dann, ach komm, scheißegal, hat eh keinen Sinn.
Ich lasse es bleiben, ja. Ja, und so ein Trainingsplan ist ja in der Regel auch oder oft so angelegt, dass das eine Einheit ein bisschen auch auf die vorhergegangenen aufbaut. Also man kann nicht einfach sagen, oder es geht nicht immer einfach zu sagen, ich lasse jetzt mal eine Woche sein und steige dann quasi einfach in der nächsten Woche, sondern fehlt vielleicht ein bisschen was. Vor allem, wenn das zu oft vorkommt, dass man irgendwie ja nur jede zweite, dritte geplante Einheit irgendwie machen kann. Aber ja, wie funktioniert das? Hast du da schon irgendwie Lösungsstrategien,
Christian? Ja, sag mal so, es fängt ja schon mal damit an, dass man generell so die Fallhöhe relativ niedrig ansetzt. Also irgendwelche Trainingspläne mit 5, 6, 7, 8 Stunden pro Woche, die fange ich gar nicht erst an, weil das völlig unrealistisch ist, dass du solche Zeitumfänge da irgendwie integrieren kannst. Also es gibt ja Gott sei Dank so ein paar Online-Programme, wo man sich seinen Trainingspläne erstellen kann. Da gehe ich halt immer auf so die niedrigstmögliche Stundenzahl pro Woche. Das sind dann so zwischen 3 und 5. Wo man sagen kann, okay, da gibt es zumindest mal einen Plan, an dem man sich halten kann und man sagt, okay, das ist jetzt zumindest einigermaßen realistisch, dass man den in einer normalen Woche, wo jetzt nichts Außergewöhnliches dazwischen kommt, das irgendwie integrieren kann. Ich meine, da gibt es ja schon so ein paar Zeitfenster, die man sich dann immer irgendwie freischaufeln kann in der Mittagspause oder so, dann halt nicht ausgiebig irgendwo ein Vier-Gänge-Menü essen, sondern halt eher ein bisschen das spartanischer fassen und dann dafür eine Stunde irgendwie trainieren oder halt mal, ja, morgens früh ist immer schwierig, weil Kindergarten, der Morgen ist eigentlich immer sehr eng durchgetaktet und man will ja auch nicht um 5 Uhr aufstehen, um dann direkt auf der Rolle zu sitzen. Das ist ja dann auch schwierig und abends kommt dann der nächste Punkt, ja, da ist halt auch nicht so viel Zeit. Und dann bleibt das Wochenende, wo man dann noch ein bisschen was hinkriegt, aber ja, aber nur am Wochenende funktioniert ja auch nicht.
Aber du hast da gerade schon mal was Wichtiges gesagt, nämlich so mal schnell in der Mittagspause. Da wäre jetzt die Frage an Erik, den Herrscher aller Trainingspläne, so ein bisschen bei uns zumindest in der Redaktion. Training in der Mittagspause, ist das denn überhaupt sinnvoll? Habe ich da oder muss ich da 2 Stunden Mittagspause machen, um überhaupt eine sinnvolle Einheit hinzukriegen?
Jetzt sag nichts Falsches.
Oh, verdammt, der Druck, was sage ich jetzt nur? Also ich würde sagen, grundsätzlich ist ja mal so, wenn ich Zeit habe, um Rad zu fahren, ist es ja schon mal immer gut. Also um es jetzt mal ganz diplomatisch niedrigschwellig
daran zu gehen. Ja, da können wir und auch wahrscheinlich alle Zuhörer einfach mal sagen, ja, das stimmt.
Also ich glaube, das hängt halt echt davon ab, was ist dein Ziel, wenn du, sagen wir mal, wir sprechen jetzt von einer Stunde Fahrt in der Mittagspause. Also viel länger wird ja wahrscheinlich keiner irgendwie mit vorher umziehen, duschen, Mittagessen, dann bist du ja schon bei 2 Stunden Mittagspause. Ich glaube, viel länger macht ja kaum einer Mittagspause.
Och, machen würde ich das schon, ja, aber...
ist schwer mit der Arbeit zu verbinden.
Aber ja. Schwer mit der Arbeit zu verbinden. Ich würde sagen, so in einer Stunde kannst du schon was machen. Wenn natürlich jetzt dein Ziel ist, in der einen Stunde irgendwie eine Grundlagenausdauer aufzubauen, das wird halt nicht funktionieren, weil dafür musst du halt einfach länger fahren. Aber wenn du sagst, ich nutze halt die Mittagspause, um irgendwie vielleicht gezielt in einer Stunde zum Beispiel auf der Rolle ein strukturiertes Workout zu machen, wo du dich, ich sag jetzt mal, 15 Minuten einfährst, 10 Minuten ausfährst, das sind 25 Minuten, dann hast du noch über 30 Minuten, wo du dir richtig die Kante geben kannst, auch strukturiert die Kante geben kannst. Das kann schon Sinn machen. Also ist natürlich immer die Gefahr, das jeden Tag zu machen in der Mittagspause, weil dann, wenn du 5-mal die Woche dir da richtig einen einschenkst, dann fährst du am Wochenende halt auch kein Rad mehr, sondern legst auch noch die Füße hoch.
Da wäre jetzt die Frage, ist es denn, bin ich dann total K.O. hinterher? Also kann ich danach noch effektiv arbeiten? Oder ich meine, es kommt auch wahrscheinlich ein bisschen auf die Arbeit an, wenn ich, keine Ahnung, beruflich irgendwie immer Kisten hochhebe aus dem Bein raus und dann ein hartes Intervallworkout gemacht habe, dann sind meine Beine vielleicht erstmal beansprucht. Aber was macht das mit dem Körper? Bin ich danach irgendwie trotzdem noch geistig, sage ich mal, leistungsfähig?
Boah, ich glaube, das kann man pauschal so nicht beantworten. Das hängt, glaube ich, vom Typ ab. Wer sich da jetzt wirklich in der Stunde komplett aus dem Leben schießt und danach erstmal ja, den Rest des Tages braucht, um wieder zu sich zu kommen, da ist das vielleicht nicht so produktiv, wenn man da irgendwie noch wichtige Termine hat oder an dem Tag noch unbedingt was fertig kriegen muss. Das hängt, glaube ich, wirklich stark von der Tätigkeit und auch vom persönlichen Empfinden ab.
Also ich habe es bei mir gemerkt, also wenn ich das in der Mittagspause gemacht habe, dass ich tatsächlich nachmittags leistungsfähiger bin, wenn ich ein bisschen mich ausgepowert habe. Idealerweise natürlich auch noch draußen, was im Sommer natürlich ganz gut geht. Im Winter eher halt dann nicht, da ist dann eher die Rolle. Aber ich merke schon, dass dann einfach so ein bisschen der Kreislauf ist angekurbelt. Man ist irgendwie auch ein bisschen wacher und hat, also ich habe dann zumindest nicht mehr so dieses Mittagessen, Verdauungstief einfach. Also das merke ich dann schon, dass ich da jetzt keine Performance-Leistungseinbußen auf der Arbeit danach habe, sondern eher im Gegenteil. Meine Erfahrung.
Dazu eine ganz konkrete Frage. Jetzt, wenn ich das, sagen wir mal, eine 45-Minuten-Einheit in der Mittagspause mache, mit vorher nach umziehen, esse ich dann besser vorher was und wie lange vorher muss ich was essen? Oder reicht es dann auch, wenn es jetzt vielleicht nur 45 Minuten oder eine Stunde sind, reicht es dann auch, wenn ich hinterher quasi was esse? Also gibt's da irgendwie eine Empfehlung oder muss das jeder so halten, wie er gut klarkommt?
Also zum einen, wie jeder gut klarkommt, zum anderen, wenn ich jetzt eine intensive Session machen möchte, 45 Minuten, dann brauche ich natürlich auch Kohlenhydrate, um gerade wenn ich jetzt richtig intensiv fahre über der Schwelle, ich sage jetzt mal so 40-20 Intervalle zum Beispiel, wo du ja immer wieder deutlich über deiner FTP fährst, da brauchst du einfach Kohlenhydrate. Solltest du jetzt natürlich aber nicht um 11.30 Uhr eine große Pizza reinhauen und dann um 12 Uhr dich auf die Rolle setzen. Also das geht meistens nach hinten los. Also man sagt eigentlich so 3 Stunden vor einer intensiven Einheit sollte man nochmal Kohlenhydrate gegessen haben, damit der Körper das auch so ein bisschen schon verdaut hat, damit die Energie dann auch wirklich genutzt werden kann im Training. Wenn du jetzt eher sagst, ich fahre halt mittags, weil das Wetter so schön ist, einfach nur für die Seele 45 Minuten Rad, ja, wenn du jetzt nicht schon völlig unterzuckert losfährst, dann musst du da jetzt auch nicht vorher noch irgendwie was essen. Also danach würde ich auf jeden Fall immer was essen, weil es war ja letztlich Sport und die Muskeln sind ja belastet worden, egal wie hart oder wie leicht ich gefahren bin. Deshalb würde ich danach das Mittagessen immer fest platziert sehen. Das andere, ob man davor was isst, ja, hängt vom Training und auch vom persönlichen Typ so ein bisschen ab.
Spricht also eher vormittags für ein zweites Frühstück sozusagen.
Genau, so ein Vormittagssnack vielleicht nochmal vorm,
ja, genau.
Dann am Vormittag, damit ich dann nicht ja, nach 30 Minuten von der Rolle kipp. Ja. Und ja, Christian, du hast gemeint, ja, abends ist ja potenziell so eine Zeit, wenn die Kinder im Bett sind. Das ist natürlich so ein, ich wollte gerade sagen, also ich als noch nicht Vater lehne mich da jetzt mal nicht weit aus dem Fenster, aber Christian, sag du mal, ist das realistisch? Funktioniert das?
Also meiner Meinung nach, ich habe auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, so dass es ja noch mal, ist da schon immer so ein bisschen Luft, aber es sind so ein paar Sachen. Zum einen weißt du nie, wann dann wirklich Schicht im Schacht ist, dass die Kinder schlafen. Und mein Eindruck ist, bis dann halt vor, also man selbst um 8 Uhr dann Ruhe ist, dann umgezogen, bereit, dann bist du um 8:30 auf der Rolle. Ich weiß nicht, ob das, also mir zumindest abends, mich dann noch so intensiv zu trainieren, um dann um 10 irgendwie mit knallrotem Kopf von der Rolle zu steigen, kurz vorm Schlafen gehen, ist, glaube ich, also mein Eindruck nicht, also zumindest für mich persönlich, nicht das, wo ich mit klarkomme. Also ich bin dann eher abends eher ruhig und ich könnte eher morgens irgendwie was Intensiveres machen.
Ich merke das auch, ohne dass ich Kinder habe, aber wenn ich abends nochmal irgendwie intensiv Rad gefahren bin, dann fällt es mir einfach wirklich schwer, dann auch einzuschlafen, weil dann ist man irgendwie noch so aufgepusht und so ja, voll auf Achse und soll dann auf einmal irgendwie schlafen gehen. Das funktioniert bei mir auch nicht. Aber würdest du sogar sagen, dass die Rolle in deiner Situation so fast das beste Tool ist, weil du ja nicht das Haus verlassen musst, sondern sagen wir mal, du findest jetzt eine Stunde, nutzt die zum Fahren und nach einer halben Stunde ist aber mit den Kindern irgendwas oder du musst dich kümmern. Würdest du da die Rolle immer irgendwie dem Draußenfahren vorziehen?
Ja, logisch. Also ich meine, in Stichwort Effizienz, in Richtung Verfügbarkeit, in Richtung Flexibilität, glaube ich, führt kein Weg an der Rolle vorbei, weil, wie gesagt, das Ding, wenn es aufgebaut ist und man den Platz hat, dann bist du einmal in Hose und Trikot geschlüpft, auch im Winter ratzfatz in Action sozusagen. Das dauert ja dann maximal vielleicht 5 Minuten mit Trinkflasche füllen und Programm starten und loslegen. Und ich merke halt einfach auch, dass du, also ich bin halt auch kein draußen in dem Sinne Trainierer. Also wenn ich dann draußen fahre, irgendwie am Wochenende mal, das ist dann, wie du so schön sagst, fahren für die Seele und ein bisschen Sonne tanken und ein bisschen Kopf frei kriegen. Aber ich könnte mir dann nicht vorstellen, im Winter irgendwie zu einem Hügel zu fahren und den dann 5 oder 10 Mal mit irgendwelchen Wattzahlen hochzufahren und dann danach heimzukommen und sagen, hey, ich bin Rad gefahren. Das war für mich dann so, ich glaube, das wäre eher Richtung Höchststrafe. Auf der Rolle ist das was anderes. Da machst du ja eh nichts anderes. Aber das hast du dann echt so als flexibles Tool, was du morgens früh unabhängig vom Wetter, unabhängig von der Uhrzeit, ist es draußen dunkel oder ist es noch nicht dunkel? Wie sieht's mit Laub, Wetter, Schnee, Eis, gerade im Winter? Und du hast halt echt nicht diese Junk-Miles, die es ja dann draußen ja dann doch gibt, wo du einfach so ein bisschen lose rumrollst, sondern zumindest auch für mein Gefühl sagt mir das, wenn ich auf einer Stunde Rolle gefahren bin, dann habe ich einfach intensiver mehr was gemacht und die Zeit effektiver genutzt.
Und die, was auch noch dazu kommt, ist, dass die modernen Rollen mittlerweile auch so leise sind. Also da können Kinder im Nebenraum schlafen. Auch wenn man jetzt nicht irgendwie 3 Stockwerke hat und die Kinder ganz oben sind und man ist mit der Rolle im Keller, sondern in der Wohnung geht es mittlerweile mit den modernen Rollen eigentlich auch in der Regel, dass die, vor allem die Direktantriebsrollen, dass die so leise sind, dass da auch Kinder noch weiter schlafen können.
Also mir geht es zwar auch so wie dir, Huli, dass ich noch keine Kinder habe, aber wenn ich zum Beispiel ein Swift-Rennen fahre, dann sagt meine Freundin hinterher immer, das klingt, als ob du irgendwie abgestochen wurdest. Also ich glaube, da würden bei mir die Kinder wieder wach werden, wenn ich dann abends...
Aber ist es die Rolle oder bist du das?
Auch ein bisschen, das bin ich. Rolle. Ja, genau. Das ist nicht die Rolle, das ist der Fahrer. Also
schlimmer als jedes Tennismatch.
Ja, wirklich.
Ja, da habe ich aber auch schon gehört. Also so bei so einem FDP-Test oder so, da kommt dann auch meine Frau manchmal rein und sagt, geht's dir noch gut? Bist du sicher, dass du das machen willst? Ich kann da meistens zwar nicht mehr antworten in dem, aber ja, ich kann da noch nicken vielleicht.
Ja, dann muss ja noch ein blöder Spruch kommen eigentlich.
Eigentlich schon so. Wo fährst du denn hin? Oder?
Du bist ja noch nicht losgefahren.
Ja. Also abends, Christian, sagst du, ist für dich eher so dritte oder vierte Wahl. Selbst auf der Rolle ist das, ja, kann ich auch bestätigen, finde ich, also abends, wenn ich abends härter trainiere, dann schlafe ich gefühlt nicht so gut. Morgens, finde ich, ist so, das ist natürlich, da kommen dann die, wie soll ich sagen, da kommt der Schweinehund dann noch ein bisschen mehr ins Spiel, weil wenn man morgens irgendwas machen will, heißt es eigentlich in der Regel auch, dass man früher als normal, als gewohnt aufsteht. Erik, kannst du irgendwie sagen, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, so 20 Minuten nach dem Aufstehen irgendwie 40-20 Intervalle zu fahren. Also gibt es vielleicht denn irgendwie Einheiten, also sollte man dann auch am Morgen eher vielleicht die nicht so hochintensiven Einheiten fahren oder ist das auch wieder wahrscheinlich typabhängig?
Ja, das ist auch so ein bisschen typabhängig. ich selber bin auch eher so einer, der morgens ein bisschen länger braucht, um so alle Körpersysteme hochzufahren. Und also ich mache das auch gerade im Winter regelmäßig, dass ich morgens vor der Arbeit noch so Stunde auf die Rolle gehe, aber dann halt wirklich locker und dann so gezieltes Nüchtern-Training quasi ohne Frühstück, gibt's vielleicht einen Kaffee und dann fahre ich halt eine Stunde locker und dann ist auch wieder gut. Bei mir sagt schon mein Körpergefühl oder meine Sinneswahrnehmung mir von alleine so, nee, 40, 20 gibt's heute nicht. Ich habe aber auch einen Freund, mit dem ich schon morgens dann zusammen auf der Rolle saß, dann per Telefon halt ein bisschen gequatscht dabei, der dann morgens auch richtig schon Programm fährt. Also bin ich überhaupt nicht der Typ für. Man muss ja da auch eigentlich vorher was gegessen haben für. Das würde ja heißen, ich müsste ja nochmal 2 Stunden eher aufstehen und dann ist es ja schon, brauche ich ja gar nicht mehr ins Bett gehen. Also ja, ist auch typabhängig. Das ist natürlich super, wenn du das morgens einbetten kannst. Bei dir, Brunki, wahrscheinlich mit den Kindern schwierig, weil du morgens eh schon Programm hast und dann noch zu sagen, ich stehe jetzt noch mal eine Stunde früher auf, um da irgendwie Rolle zu fahren.
Nee.
Schwierig.
Das ist in der Tat schwierig. Also. Wobei ich.
Also unter der Woche.
Die Tage, wo es halt geklappt hat, irgendwann mal, finde ich das. Also ich habe es mal früher und ich glaube, ich habe schon in einem anderen Podcast mal erzählt, was so sonntags morgens immer ganz cool ist, wenn du im Sommer früh morgens rausfährst, schleichst dich aus dem Haus. Und kannst dann, keine Ahnung, von 7 bis 10 schon 3 Stunden draußen schön fahren, kommst dann zurück und hast dein Training, deine Ausfahrt schon erledigt und der Rest vom Tag ist noch da. Das finde ich halt schon, also vom Körper, vom Geist her ist das ein echt extrem gutes Gefühl. Auf der Rolle ist es nicht ganz vergleichbar, aber es ist halt schon noch ein bisschen durchpusten, wach werden, den Tag angehen und man hat sein Pensum eigentlich schon erfüllt.
Also wir halten mal fest, unter der Woche mit einem normalen Arbeitsalltag und eventuell noch Familie ist eigentlich so, ja, die Mittagspause vielleicht die beste Chance oder halt direkt nach dem Feierabend, aber vor dem Abendprogramm, dass man nicht so spät in den Abend reinkommt. Also genau. Ich finde so um 17, 18 Uhr kann man, wenn es denn die familiären Verpflichtungen irgendwie erlauben, kann man schon auch nochmal intensiv fahren und ist dann um 10 trotzdem wieder so, ja, ruhig, dass man auch einschlafen kann.
Vielleicht gibt es ja aber auch die Chance, je nachdem, was man für einen Arbeitsweg hat und für Infrastruktur. Es gibt ja viele Leute, die mit dem Rad zur Arbeit fahren. Da kann man natürlich auch super die Trainingszeit nutzen, weil ich sage immer gerne, wenn du da zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde Arbeitsweg hast und da jetzt nochmal eine halbe Stunde dranhängst, also zum Beispiel durch einen Umweg, den du fährst, dann hast du eine Stunde Trainingszeit und hast aber eigentlich nur eine halbe Stunde investiert, weil die andere halbe Stunde hättest du eh gebraucht. Das ist auch immer eine gute Idee, um den Fahrtweg zu integrieren. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, kann ich auf Arbeit das Rad unterstellen, habe ich da vielleicht auch eine Dusche, Klamotten. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Da sind ja manche, wie wir zum Beispiel, in einer sehr privilegierten Situation. Bei anderen funktioniert das gar nicht. Und dann hängt es ja auch davon ab, was hast du für einen Arbeitsweg. Wenn du zum Beispiel jetzt in Berlin von einem Stadtbezirk zum anderen musst, also da würde ich kein Training fahren wollen. So, das muss halt schon so ein bisschen mit Landstraße oder zumindest, dass ich da mal längere Zeit ins Fahren komme und nicht alle 2 Minuten an der Ampel stehe.
Ich wollte gerade sagen, das würde nur mit unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln funktionieren, was wir hier ganz deutlich verurteilen möchten. Ja. Also das bitte nicht machen. Nur weil der Intervall noch dauert, bitte nicht über irgendwelche Ampeln oder Kreuzungen blind drüber fahren. Wie sieht's denn am Wochenende aus? Ich frage mal den Familienvater, ist es da realistisch, irgendwie Training oder eine längere Einheit unterzubringen?
Ja, also ich meine, wenn dann geht es natürlich dann. Und ich meine, da hat der Winter den unschlagbaren Vorteil, dass so der wie ich ihn nenne, Freizeitstress, Freizeitdruck geringer ist als im Sommer. Also ich meine, weil dann einfach das Programm einfach nicht so ausgiebig ist, was Ausflüge und so weiter angeht. Ich meine, wenn du eh drin bist die meiste Zeit, dann kannst du dich ja mal schnell mal irgendwie für eine Stunde, anderthalb irgendwie zurückziehen und dann dein Training machen. Das ist halt dann schon noch einfacher möglich, aber nur am Wochenende geht's halt auch nicht. Sondern, weil das habe ich auch irgendwann mal gelernt, du fährst halt besser 3x1 Stunde als dann einmal am Wochenende 3 Stunden, weil wenn du den Rest 6 Tage wieder nichts machst, ist eigentlich auch nichts gewonnen. Deswegen eher regelmäßig und kürzer als einmal lang und dafür 6 Tage wieder nichts.
Man kann es ja auch gezielt so planen, dass man, wenn man am Wochenende mehr Zeit hat, dass man da sagt, da fahre ich zum Beispiel Samstag und Sonntag 2 Grundlageneinheiten, die vielleicht ein bisschen länger sind, 2, 3, 4 Stunden, was auch immer. Und dass man dann wirklich die Woche, wo man vielleicht wirklich nur eine Stunde Zeit hat, dass man da sagt, da trainiere ich zweimal und mache da halt Dienstag und meinetwegen Donnerstag eine etwas intensivere Session. Die anderen Tage sind Ruhetage und dann am Wochenende kann ich halt länger fahren. Und dann hast du ja theoretisch auch, wenn ich das jetzt zusammenrechne, schnell mal 6-7 Wochenstunden zusammen. Und damit kannst du dann schon ein bisschen was anfangen, würde ich behaupten.
Mhm. Jetzt, wo du gerade so von der Zeit sprichst, was würdest du denn sagen, wie viel Zeit muss ich denn mindestens pro Woche haben, damit es sich lohnt? Also, ich meine, oder kann man das so überhaupt so pauschal sagen?
Also pauschal kannst du es, glaube ich, nicht sagen. Ich würde das mal so unterteilen, wenn du jemanden hast, der jetzt ganz neu beim Rennradfahren ist, doch vorher irgendwie keinen Ausdauersport gemacht hat. Bei dem reicht es, wenn der 3-4 Stunden die Woche einfach nur Pillepalle fährt, dann wird der erstmal besser werden. So flapsig das jetzt fast klingt. Jemand, der natürlich irgendwie schon seit 10, 20 Jahren Rennrad fährt und vielleicht noch jetzt irgendwie für den Ötztaler Radmarathon trainieren will, der kommt halt mit 3-4 Wochenstunden nicht weit. Also der muss schon irgendwie so 7-8 Stunden schon versuchen anzupeilen. Das muss natürlich nicht das ganze Jahr über so sein, aber gerade so in den wichtigen Trainingsphasen, ja, sollte man da schon so, ich sage jetzt mal, zwischen 6 und 10 Stunden versuchen aufbringen zu können.
Ist das so ein Fall für diese klassische, was ist 80-20-Regel, dass du quasi 80% deines Leistungsvermögens mit 20% der Zeit erreichst? Also wenn du quasi so viele Lebenskilometer schon hast, dass du auf 80% deiner maximal theoretisch möglichen Performance bist und natürlich dann viel mehr Zeit investieren musst, um die letzten 20% rauszukitzeln, als wenn du quasi einen jetzt Anfänger bist, der vielleicht
auch
bei Null anfängt oder bei 20 und natürlich noch viel mehr, ein viel größeres Potenzial hat, dass man leichter rauskitzeln kann, oder?
Klar, je besser du bist, desto mehr musst du aufwenden, um noch besser zu werden. Das ist
erfreulich für mich.
Siehst du dich noch als Einsteiger, ja?
Nee, aber ich meine, wäre ja mal interessant zu wissen, wo eigentlich das persönliche Leistungsmaximum ist, was man theoretisch rausholen könnte, wenn man jetzt wirklich nichts anderes machen würde und wie viel Prozent von dem man jetzt durch sein normales, immer mal wieder ein bisschen Radeln schon rausgeholt hat und wie viel Potenzial da eigentlich noch steckt. Finde ich mal mega spannend, aber wird man wahrscheinlich nie wirklich erfahren.
Ich glaube, du bist halt schon, das ist jetzt ein Kompliment, du bist schon so gut, dass du mit einfach nur 3 Stunden Pillepalle wahrscheinlich nicht mehr besser wirst, sondern dann müsstest du schon gucken, dass du, wenn du nur 3 Stunden fahren kannst, da wirklich strukturierte Workouts machst. Aber das machst du ja auch, von daher bist du auf einem guten Weg.
Ja, aber ich glaube, das geht ja auch darum, die Form, die man den Sommer über aufgebaut hat, über den Winter zu halten. Ich meine, das ist ja auch früher so ein, so ein Mythos, keine Ahnung, dass man halt den Winter über durch entweder nichts machen oder wenig machen, relativ viel Form verliert und dann im Frühjahr wieder anfangen muss, Form aufzubauen. Ich glaube, wenn du es schaffst, einfach dein Level von Sommer einigermaßen zu halten, dann kannst du dich ja treppenstufenmäßig immer weiter nach oben schrauben, weil diese, glaube ich, klassische Saisonpause, die jetzt Profis im, ja, eigentlich so Oktober, November einlegen, ja, glaube ich, für Hobbyfahrer eigentlich gar nicht nötig sind, weil die gar nicht so viel fahren, dass jetzt dann nennenswert irgendwie zurücktreten müssen, wenn sie Spaß dran haben.
Also bei 3-4 Stunden, glaube ich auch, musst du jetzt im Winter nicht irgendwie groß die Saisonpause ausrufen, wenn du natürlich schon eher 10, 12, 15 Stunden trainierst. Es gibt ja auch Hobbyfahrer, die auch teilweise noch mehr trainieren. Da macht es wahrscheinlich schon Sinn, dann im Winter mal zu sagen, so, da mache ich jetzt mal ein bisschen weniger und nutze vielleicht auch diese dunkle Jahreszeit, wo man ja auch weniger Tageslicht zum Trainieren hat, um dann wirklich mal ein bisschen kürzer zu treten.
Aber das, also, ich würde schon auch sagen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal so, ich will über den Winter nur die Form halten, die ich übers Jahr hatte, dann reichen mir auch mal, ja, keine Ahnung, 3-4 Stunden die Woche, wenn ich mich einfach, ja, so ein bisschen in Bewegung bleibe und ein bisschen was mache. Also das reicht dann eigentlich schon, um nicht komplett quasi im Februar bei Null anfangen zu müssen.
Ja, es gibt ja da auch die Möglichkeit, so ein bisschen, was ja oft unterschätzt wird, so Techniktraining zu machen. Also ich kenne das von manchen Programmen. Ich glaube, Trainer Road macht das relativ intensiv, so dieses einbeinige Fahren, dieses Arbeiten am runden Tritt, dass man so die Tritteffizienz ein bisschen verbessert. Ich meine, das sind ja auch so Sachen, die im Sommer eigentlich oft zu kurz kommen, an die man sich ja dann eher wenig schert, sondern da einfach mal ein bisschen dran arbeiten, dass man effizienter tritt und damit kann man ja auch schon bei gleichem Leistungsvermögen ein bisschen was rausholen. Also ich arbeite zumindest immer dran.
Ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, Alternativsportarten sind eine gute Sache. Also zum Beispiel, wenn du auf Dienstreise bist, einfach mal statt des Rades, der Luftpumpe, dem Helm, der Schuhe, was man da alles noch an Scheiß manchmal dabei hat, auf Deutsch gesagt, einfach mal die Laufschuhe mitnehmen, halbe Stunde laufen gehen.
So, ist, was? Laufschuhe?
Ja, ist zwar nicht der Lieblingssport vieler Radfahrer, aber ist halt trotzdem super, super effektiv, um halt so zumindest das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu halten. Und es muss ja nicht laufen sein. Ich kann ja auch Tennis spielen gehen oder schwimmen oder Fußball spielen, wenn ich irgendwie ein paar Kumpels habe. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, um so ein bisschen den Sport trotzdem in den Alltag zu integrieren. Und wenn es dann halt im Winter nicht immer das Rennradfahren ist, sondern dann vielleicht erst wirklich wieder im Frühjahr, wenn die Tage länger werden, habe ich da aber auf jeden Fall auch was Gutes gemacht im Winter, um im Sommer nicht wieder völlig bei Null anzufangen.
Ja, und ist wahrscheinlich irgendwie jetzt überhaupt nichts Neues für alle, die da draußen zuhören, aber diese ganzen, nicht nur alternative Sportarten, sondern dieses ganze, ja, Stabi-Training, wie es so schön heißt.
Jetzt hast du das böse Wort gesagt.
Ja, genau. Was ja auch nicht oft mit deutlich weniger Zeit zu machen ist, als jetzt so eine Intervalleinheit auf dem Rad, auf der Rolle oder draußen sogar, ist natürlich auch total eigentlich wichtig und sinnvoll und ist eine gute Möglichkeit im Winter, wenn man irgendwie, ja, oder generell, wenn man nicht so viel Zeit hat, diese Zeit effektiv zu nutzen und trägt auch bei zu einer besseren, ja, besseren, nicht Sitzposition, aber einer besseren Haltung und einer besseren Entlastung von Muskelgruppen auf dem Rad. Und das würde uns wahrscheinlich allen gut zu Gesicht stehen, um diverse Schmerzen dann im Frühjahr irgendwie vorzubeugen.
Ich habe auch noch eine, weiß ja, bei mir hatten wir auch schon angesprochen, immer so dieses Problemphänomen ist, dass man seine Trainingseinheiten dann verschieben muss, wenn man sagt, hey, heute klappt's halt nicht, weil irgendwas ist dazwischen gekommen und man dann den Plan immer weiter nach hinten schiebt. Ich habe dann immer die Tendenz, die eigentlich dann zu eng wiederum zu takten und so die Regeneration dazwischen ein bisschen schleifen zu lassen, lieber dann wieder auf den eigentlich geplanten Plan zurückzukommen und das irgendwie wieder aufzuholen, ist das eigentlich eine gute Idee oder kann man sozusagen diese verlorenen Tage sich quasi nicht wieder reinholen, weil die Regeneration, glaube ich, auch oft unterschätzt wird?
Ich glaube, das ist auch so ein ganz schmaler Grat. Also wenn du jetzt sagst, ich konnte jetzt mal 2 Tage nicht fahren und mache jetzt dafür am 3. Tag eine anspruchsvollere Einheit, dann geht das, glaube ich, schon. Wenn du jetzt aber eine Woche nicht gefahren bist und dann sagst so, und jetzt meine erste Einheit ist jetzt gleich Swift-Rennen oder irgendwie ein hartes Trainer-Road-Workout, dann glaube ich...
Also, oder ich mache die Einheit von einer Woche, von 2 Wochen dann in einer Woche sozusagen.
Ja, also, ja, das ist immer super schwer zu beantworten. Man muss da echt aufpassen, das nicht zu übertreiben. Also, man kann natürlich dann versuchen, das ein bisschen nachzuholen, aber ich würde da auch dann immer sehr auf meinen Körper hören. Und wenn ich dann wirklich nach 2 Tagen kaputt bin körperlich und dann am 3. Tag aber gerade so, keine Ahnung, deine Frau mit den Kindern im Zoo ist und diese 2 Stunden Zeitfenster dich gerade so anlachen, würde ich die dann vielleicht doch eher nutzen, um mal die Füße hochzulegen.
Das ist also das ist quasi deine Erlaubnis für uns, auf die Couch zu gehen.
Ja, und das Zweite, was ich mir jetzt überlegt habe, was auch immer so ein Punkt ist, du musst dir deine Zeit auf dem Trainer möglichst effektiv nutzen. Also da heißt, die Einheiten, die Workouts müssen relativ genau angepasst sein, was FTP, was Anforderungen angeht, was natürlich einen relativ hohen Anspruch an deinen Test letzten Endes legt, den du ja dann meistens, also für uns Hobbyfahrer, mal persönlich allein auf der Rolle gemacht hast und das dann davon abhängt, wie gut dein Trainingsprogramm da den FTP berechnet. Und da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten von CP20, CP8, Stufentest und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, also wenn ich 3 von denen hintereinander machen würde, käme 3-mal was anderes raus. Es lägt wahrscheinlich hoffentlich einigermaßen nah beieinander, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt bei einem, also mein Programm ja die Einheiten für ein FTP von 250 Watt anlegt oder von 260 Watt. Bei dem einen denke ich mir, okay, das fährt sich dann wahrscheinlich leichter und es tut weniger weh. Aber es ist halt dann auch nicht so effizient. Also wie komme ich da aus der Nummer raus?
Puh, ich glaube, also das wäre eigentlich ein eigener Podcast. die Sinnhaftigkeit von FTP-Tests. also ich sage jetzt mal, so eine FTP oder so eine Laktatschwelle kannst du ja eigentlich nur bei einer sportwissenschaftlichen Untersuchung, also beim Experten quasi, wirklich genau bestimmen. Alles andere sind ja einfach nur Tests, die du absolvierst, wo du anhand deiner Tagesform irgendwie Trainingsbereiche festlegst. Ich glaube, man kann diese Tests schon nutzen und kann dann irgendwie sagen, okay, danach ist jetzt dein Workout zum Beispiel angelegt, dass du 4x4 Minuten, ich sag jetzt mal 280 Watt fahren sollst. Mhm. Wenn du dann merkst, so, da bin ich aber nach dem ersten Intervall schon mit Kreuzblick auf dem Lenker liegend, dann ist es wahrscheinlich zu hoch angesetzt. Also dann kann man das auch immer so ein bisschen anpassen. Oder wenn du das Gefühl hast, das fahre ich aber mit dem Finger an der Nase durch, dann versuch halt beim nächsten Mal einfach 5 oder 10 Watt mehr zu fahren.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, so ein CP20-Test, das ist schon eher was für Leute, die so mal grob wissen, was sie treten können, wo die FTP liegt, dass sie da nicht komplett hin und her schwanken und merken, erstmal ein bisschen zu soft anfangen, dann Vollgas geben und dann hinten aus doch wieder abbrechen müssen.
Aber da ist tatsächlich dann so ein Stufentest am besten, weil da musst du ja nichts pacen, sondern da sagen dir die Stufen ja, was du machen sollst, und wenn du halt nicht mehr kannst, dann kannst du nicht mehr. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen bei so einem Test. In der Durchführung.
Deswegen finde ich den halt für Anfänger eigentlich einfacher in der Durchführung, weil halt echt nicht dich so pacen musst.
Weil du das quasi es vorgegeben kriegst.
Du fährst halt einfach bis nichts mehr geht und dann noch ein bisschen weiter und dann
und dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal. Im Moment ist es ja normalerweise auch so nach 20 Minuten irgendwie erledigt. Oder 40 oder 2 Stunden.
Ich wollte sagen, wie schnell brichst du denn ab?
Nee, und dann. Aber ich gebe dir vollkommen recht darin, dass wenn du natürlich wirklich trainieren willst, also nicht nur Radfahren willst, sondern wirklich trainieren willst, dass du da natürlich, auch wenn du wenig Zeit hast oder gerade wenn du wenig Zeit hast, wirklich sehr klar definierte Trainingsbereiche brauchst und dass da natürlich dann auch ein Powermeter oder eine Rolle, die Leistung misst, natürlich Gold wert sind, weil du das Training einfach viel greifbarer und quantifizierbarer machst. Also wenn man immer denkt, Powermeter sind nur was für die Profis, nein, das bringt auch dem 3-Stunden-Helden pro Woche was.
Ich da vielleicht eine Frage, die auch wahrscheinlich für einen ganzen Podcast reichen würde, aber wie setze ich mir denn dann, wenn du sagst, es wäre gut fürs Training halt auch zu wissen, was man leisten kann, aber auch ja, was man schaffen möchte. Also quasi, möchte ich den Ötzi unter 10 Stunden oder möchte ich so und so eine Platzierung? Wie kann ich denn so ein Ziel auch realistisch einschätzen? Vor allem, wenn es was ist, was ich vielleicht vorher noch nicht gemacht habe. Geht das irgendwie oder muss ich da wirklich irgendwie so ein bisschen wahrsagermäßig gucken oder mich einfach nach links und rechts umschauen, ob ich jemanden kenne, der ähnlich stark ist wie ich und was der so. Also gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie gut einzuschätzen, für was man trainiert dann?
Also ich glaube jetzt bei dem Beispiel Ötztaler, wo ja, ich glaube, die Sieger fahren ja auch 7 Stunden oder so um die 7 Stunden, da merkt man ja schon, das ist einfach ein Langstrecken-Event. Wahrscheinlich die meisten Hobbyfahrer sind froh, wenn sie 10 Stunden schaffen. Manche brauchen ja noch länger. Da ist es, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich, dass man mit 3 Stunden Training die Woche nicht weit kommt. Also das kann man vielleicht im Winter machen, wenn man sagt, na, draußen ist dunkel und es ist kalt und da habe ich irgendwie nicht so den Bock, da trainiere ich nur 3 Stunden die Woche. Aber ich würde sagen, wenn du dann ins Frühjahr und in den Sommer kommst, musst du es einfach schaffen, ab und an mal eine Fahrt zu machen, die zumindest an die Länge deines Wettkampfes herankommt. Das muss nicht. Du musst jetzt nicht 12 Stunden, wenn 12 Stunden dein Ziel ist beim Ötztaler, musst du nicht vorher mal 12 Stunden Rad gefahren sein. Aber du solltest halt auch nicht immer nur 1 Stunde Rad fahren und dann erwarten, dass du den Ötztaler in 12 Stunden durchstehst. Und das wäre auch bei jedem anderen Radrennen so. Also man sagt eigentlich, so die einzelnen Trainingseinheiten sollten sich in der Länge schon mal an der Länge des Ziels orientieren. Und wenn das die Sack Classics in Hamburg sind, wo man es in, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, nur 3 Stunden fährt, dann ist halt 3 Stunden mein Ziel, was ich trainieren sollte. Wenn es halt der Radmarathon ist, entsprechend länger.
Wobei, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist halt, so ein Ziel zu haben. Also ich merke das bei mir selber. Ich meine, ihr kennt das ja auch, wenn du auf der Rolle dir wirklich die volle Breitseite gibst, das tut halt auch weh. Ich meine, das hat dann, wir hatten ja auch die empfehlenswert unsere Folge zu, macht Rennradfahren eigentlich Spaß, auf der Rolle fahren. Also ich habe da den Spaß noch nicht ganz gefunden. Also der macht, also währenddessen macht es eher wenig Spaß. Hinterher Eigentlich auch nichts, weil du keine tollen Erlebnisse hast. Also das ist echt sowas, was sich über das Ziel definiert und wo man sich über ein Ziel motivieren kann. Also ich glaube, da muss man schon ganz klar im Hinterkopf haben, wofür man den Quatsch eigentlich macht. Weil es ist ja dann nicht so, dass du irgendwie über tolle Landschaften fährst und irgendwie einen geilen Pass rauf fliegst oder irgendwie tolle Touren machst, sondern du hängst ja einfach auf der Rolle und es tut dann phasenweise echt halt einfach nur noch weh. Also, weil da musst du halt schon richtig beißen. Also wehtun ist jetzt ein bisschen viel, aber du musst halt schon beißen.
Weil, ich motiviere mich dann tatsächlich immer über dieses Workout. Also wenn ich irgendwie weiß, okay, letzte Woche habe ich 4x4 Minuten die und die Wattzahl geschafft und jetzt will ich da irgendwie 10 Watt oder 5 Watt draufpacken und das schaffe ich dann auch, dann ist das so meine Motivation und mein Erfolgserlebnis. Andersrum natürlich, wenn ich es dann nicht schaffe, dann ja. Wie haben wir vorhin im Vornherein gesagt, Training kommt von Tränen. Die fließen dann bei mir ab und an mal. Im übertragenen Sinne natürlich.
Alles Schweiß, das war nur Schweiß.
Das war nur Schweiß.
Die Lache unterm Rollentrainer, das ist nur der Schweiß, nicht die Tränen. Das war die Nachtigall und nicht die Lerche, oder wie war das?
Okay, bleibt uns noch so ein bisschen zu klären, jetzt, wenn man so ein bisschen das Hintergrundwissen hat, okay, ich brauche so und so viel Zeit, ich weiß ungefähr, was ich leisten kann im Training und ich weiß auch, was ich erreichen will oder wo ich mich verbessern will und plane das alles, aber es geht ja immer noch ums Thema irgendwie viel Training, wenig Zeit. Mhm. Was haben wir denn für Ansätze irgendwie, um das Training, das wir jetzt machen wollen und uns vorgenommen haben, auch so möglichst so zeitintensiv wie möglich zu gestalten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also Christian hat ja vorhin schon mal einen sehr guten Ansatz genannt, den er bei sich selber erkannt hat. 3x die Woche 1 Stunde ist besser als 1x3 Stunden. Also das würde ich schon mal, glaube ich, so ganz nach oben setzen. Das Wichtigste, wenn du trainierst, ist halt wirklich die Regelmäßigkeit. Und das habe ich auch bei mir festgestellt, als ich noch studiert habe und wirklich viel Zeit hatte, dass ich da auch manchmal den Fehler gemacht habe, dann zu viel zu trainieren, gerade im Winter, wenn es draußen kalt und dunkel ist, dann 2-3 Wochen lief das super, hatte ich irgendwie 2-stellige Wochenstunden im Trainingsplan absolviert und dann kam halt die Krankheit. Dann war ich eine Woche raus und musste mich dann wieder reinfinden und hatte dann am Ende irgendwie ja immer wieder Pausen drin, weil ich einfach nicht trainieren konnte. Und das hat sich dann überhaupt nicht darin wiedergespiegelt, dass ich irgendwie besser wurde, sondern da war ich dann tatsächlich in den Wintern, wo ich vielleicht nur 8 Stunden die Woche trainiert habe, aber das halt kontinuierlich, war ich dann am Ende deutlich besser. Also Regelmäßigkeit ist immer besser, als jetzt irgendwie da den Weekend Warrior zu geben und damit mit einer Einheit irgendwie meine 5 Wochenstunden voll zu machen.
Sich zu überzocken vielleicht auch und dem Körper dann zu viel zuzumuten.
Ja, ich glaube, Regeneration ist halt auch echt. Also das Schlüsselwort und glaube ich auch echt unterschätzt. Ich meine, man hat ja immer so den Reflex, wenn ich nichts mache, werde ich auch nicht besser. Aber das Gegenteil ist ja letzten Endes der Fall. Also das ist ja dieses Zusammenspiel von quasi Training und Trainingsreiz setzen und dann dem Körper auch Zeit geben, diesen Reiz halt zu verarbeiten. Und quasi in der Regeneration wird man dann ja besser.
Was ich gemerkt habe persönlich ist, was mir hilft, ist, wenn ja ich einigermaßen wirklich einen Plan, einen verbindlichen Plan habe, zumindest für mich verbindlich, und wenn ich dann noch versuche, so ein bisschen die Hemmschwelle ein bisschen möglichst klein zu halten. Also das heißt irgendwie, ja, alles vorbereiten, dass ich sozusagen, wenn das Training dann ansteht, nur noch auf die Rolle springen muss. Also das heißt schon mal Schuhe und Klamotten raussuchen und vielleicht auch schon vorher mal eine Flasche vorbereiten und hinstellen und nicht feststellen, ach ja, der Ventilator ist noch gar nicht aufgestellt, aber mir wird heiß und so. Das sind so Sachen, die mir helfen. Und Erik, was du gesagt hast, das fand ich auch echt ein super Tipp, eigentlich sich mit jemandem verabreden für eine Trainingseinheit auf der Rolle, weil ich merke, die so zu so Einheiten, die ich im Verein mache, wenn wir jetzt laufen oder schwimmen, da habe ich auch 1/2 Stunde vorher keinen Bock, aber ich denke, ach, ich habe schon dem einen gesagt, dass ich komme heute und so. Und dann gehe ich halt hin und hinterher bin ich immer, also es gab noch keine, glaube ich, Einheit, wo ich vorher nicht hin wollte und wo ich hinterher nicht froh da war, dass ich gegangen bin. Also insofern, sich da irgendwie verbindliche Verabredungen zu machen, das kann, also mir hilft das unheimlich.
Ja, ich meine, das hilft auch, also meiner Erfahrung nach, sich in puncto mit, wie vereinbare ich das Ganze mit der Familie, wenn man da vorher sozusagen im Familienrat so die Zeiten festlegt oder zumindest mal Zeitpunkte festlegt, wo man dann gerne trainieren würde, die man dann irgendwie sich selber definiert und die dann feststehen, wo man dann nicht jedes Mal neu diskutieren und debattieren muss, sondern weiß, okay, keine Ahnung, die Mittagspause montags, mittwochs und freitags ist sozusagen für Training reserviert. Dass man da einfach weiß, okay, das sind meine Trainingstage, an denen geht's. Ich meine, klar muss man es dann immer wieder flexibel hin und her schieben, aber dass man mal grundsätzlich so die nicht irgendwann jede Woche neu gucken muss, wann könnte es denn diese Woche passen, sondern versucht, das sind dann auch die Zeiten, die man sich dann frei hält und dann hat man einfach so eine diese Regelmäßigkeit drin.
Ich würde sogar auch bei diesem Thema Hemmschwelle reduzieren oder auch den zeitlichen Umfang, den das Training braucht, zu reduzieren, auch noch einen Aspekt benennen. Was mir immer auffällt, ist, mir hilft es sehr, wenn ich meinen Trainingsplan irgendwo auch wirklich runtergeschrieben habe. Also wenn ich den nicht nur irgendwie im Kopf habe, okay, Montag mache ich das, Dienstag das, Mittwoch das. So, und dann komme ich irgendwie Mittwoch von der Arbeit nach Hause oder bin mit der Arbeit fertig, will aufs Rad und dann muss ich erstmal raussuchen oder überlegen, warte mal, welche Einheit wolltest du denn jetzt eigentlich nochmal machen? Sondern ich springe da halt drauf, vielleicht ist die Einheit, habe ich mir in Swift oder irgendwo, gibt es die schon, ich muss da wirklich nur noch draufklicken, kann losfahren und muss da nicht irgendwie noch groß anfangen zu überlegen, weil da geht halt auch schnell mal echt eine halbe Stunde weg.
Ja, ich meine, das gibt es ja auch bei diesen Trainingsprogrammen, siehe jetzt das neue Wahoo System oder Trainer Road, die erstellen dir deinen Plan und verteilen die automatisch schon auf die Tage. Das fand ich immer praktisch und motivierend, wenn du noch sagst, hier Trainingsplan, Fortschritt 10%, 20%. Du siehst einfach, okay, du näherst dich dem Ziel und du bist da sozusagen im Plan drin. Das dauert immer so am Anfang eine Zeit lang, bis man drin ist, aber dann hat man halt nicht mehr dieses, ich muss mir raussuchen, was ich jetzt machen muss und an welchem Tag, sondern das ist da einfach schon abgespeichert und wenn man dann einfach so zurückschaut, welche Workouts, welche Einheiten man gemacht hat, das motiviert dann auch schon so ein bisschen. Und vor allem natürlich, wenn man dann zwischendurch nochmal einen FTP-Test macht und tatsächlich merkt, dass es was gebracht hat und man sich einfach besser fühlt.
Ich habe das Gefühl, du fährst nicht zweimal die Woche einen FTP-Test.
Weil ich so einen Spaß dran habe.
Das ist natürlich auch die schönste Bestätigung, wenn man wirklich eine Zahl hat und sieht, wie die hochgeht. Also das ist die Gamifications des Radtrainings. Ja. Also dass man da quasi ein neues Level erreicht.
Ja, ich meine, man hat ja immer die Hoffnung, dass irgendwie, keine Ahnung, der Hausberg kommt oder so, den man irgendwann mal an irgendeinem glücklichen Tag gefahren hat und der seitdem unerreichbar ist, dass man den mal irgendwann so im Vorbeigehen killt, weil man merkt, hey, ich bin so geil drauf, ich habe den quasi überboten, ohne mich besonders anzustrengen. Und man hat ja sonst auch, dass man sich aus den Schuhen fährt und trotzdem irgendwie die Live-Segment-Zeit irgendwie sich enteilt und dann denkt sie, ey, wie bin ich denn damals da hochgekommen?
Ich war doch gedopt.
Aber da kommen wir wieder zu den realistischen Zielen. Vielleicht, wenn das jetzt vielleicht 10 Jahre her ist, dann ist das vielleicht auch einfach kein realistisches Ziel mehr. Ja. Wer weiß. Also da muss man, glaube ich, dann einfach sagen, okay, da hat alles gestimmt, Rückenwind und die Form.
Ich halte mein Trainingsniveau einfach auf so niedrigen Level, dass ich selbst mit 70 da noch drüber komme.
Wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Genau.
Ja. Ein Punkt, den ich gerne noch nennen möchte beim Thema Zeiteffizienz. Ich will auch immer versuchen, gerade wenn die Zeit wirklich knapp ist, Gruppenfahrten zu vermeiden. Weil ich kenne es so aus meiner Erfahrung, du verabredest dich um 10 oder um 12 oder um 17 Uhr da und da und du hast immer so diese ein, zwei Kandidaten, die halt 5 Minuten zu spät kommen, 10 Minuten zu spät kommen, denen irgendwie auffällt, ach, ich muss ja noch den Reifen flicken, eine WhatsApp schreiben, ich verspäte mich. Das ist halt alles Trainingszeit, die dir dann letztlich auch flöten geht. Oder auch wenn du unterwegs bist, ist es ja auch, wenn du alleine draußen fährst und sagst, ich fahre jetzt eine Stunde, du kannst ja deine Route immer irgendwie planen und weißt, das dauert eine Stunde, aber auf einmal hast du einen Defekt. So, und dann wird es halt eine Stunde 10. Was halt, wenn du die Kinder aus dem Kindergarten abholen musst, natürlich schon kritisch werden kann. Und bei einer Gruppenfahrt potenziert sich natürlich diese Gefahr dann noch, weil natürlich mehr Leute, können mehr Zwischenfälle passieren. Deshalb würde ich da, wenn ich sehr, sehr knapp in der Zeit bin, immer dafür plädieren, alleine zu fahren, weil wenn du dann doch 5 Minuten eher schon los kannst als geplant, dann musst du nicht 5 Minuten warten, sondern kannst die 5 Minuten dann auch nutzen.
Also du bist also der Meinung, die anderen halten dich nur zurück von deinem wahren Leistungspotenzial.
Ich meine, es gibt ja auch die Kandidaten, die mag ich ganz besonders. Da wartest du eine Viertelstunde, kommt niemand und irgendwann dann nach 20 Minuten kommt dann die SMS, Leute, ich schaff's heute nicht. Und denkst du so,
danke.
Gut, dass du jetzt gerade nicht da bist, sonst würdest du, glaube ich, mit Luftpumpen windelweich geprügelt.
Ich hatte mal einen Kollegen, mit dem habe ich mich, das war noch auch zu Uni-Zeiten, ganz, ganz früh, ich glaube um kurz vor 8 schon im Winter verabredet, also dass es gerade so hell wurde. Und ich lag so morgens im Bett und dachte so, ah, nee, ach, na komm, du stehst auf und der wartet ja auf dich. Und zieh mich an, trag das Rad runter, in dem Moment kommt von ihm die WhatsApp, oh du, ich lieg noch im Bett, ich schaff's heute nicht. Und ich dachte mir, du Arschloch.
Nee, du hast gedacht, danke, dass du mich motiviert hast und dass ich es geschafft habe, mal so früh auszustehen. Das hätte ich alleine nie geschafft. Selbst wenn er nicht da war, hat er dich quasi dazu gebracht, so eine frühe Einheit zu machen. Also quasi, da war nur pure Dankbarkeit übrig. Ich kann es mir gut vorstellen.
Nur, ja. Ich habe ihn besonders festgedrückt beim nächsten Mal. Aus
ja, da muss ich gerade an den allseits beliebten US-Amerikaner denken, der ja dann auch so im Winter über trainiert hat wie bekloppt bei jedem Scheißwetter, weil er wusste, die anderen ruhen halt auch nicht. Wie er dann, glaube ich, in einem von seinen Büchern schrieb. Ja. Ich mein, dass der auch noch andere Sachen genommen hat, sei dahingestellt, aber er war, glaube ich, auch trainingsmäßig, hat sich da echt nicht geschont.
Aber da gab es doch auch diesen einen Deutschen, der das genau andersrum gemacht hat.
Genau.
Ich meine, wir können jetzt also zum Schluss vielleicht, um noch mal ein bisschen auf die ganze Grundharmonie zurückzukommen, irgendwie bei allem Ehrgeiz, ja, sollte man sich auch vielleicht nicht zu sehr durch den Trainingsplan geißeln lassen. Also ich finde so vor allem so Einheiten, so Intervalleinheiten oder so, die dürfen auch mal wehtun und die dürfen einen auch schon mal ankotzen, aber vielleicht sollte man irgendwann, wenn man denkt, man hat keinen Spaß mehr am Radfahren, dann sollte man vielleicht doch überlegen, auch mal ein paar Trainingseinheiten ausfallen zu lassen und mal wieder so zum Spaß und unstrukturiert zu fahren. Das kann einem vor allem im Winter auch mal irgendwie, kann auch mal gut für die Laune sein.
Ja, wenn es nicht geht, dann nicht reinzwingen.
Ja, ich bin halt auch so bei allem Ehrgeiz, den man hat, um besser zu werden, bei allen Zielen, die man sich setzt und irgendwie beim Ötztaler durchkommen oder bei irgendeinem anderen Radmarathon starten. Gerade wenn man wenig Zeit hat, heißt es ja, dass man auch sonst in seinem Job, in seinem Leben relativ viel Stress hat, weil das ja nun mal damit einhergeht. Dann finde ich, sollte man sich auch nicht dann durch den Trainingsplan und seine eigenen Ziele quasi die letzte bisschen Freizeit, Luft, Puffer irgendwie auch noch mit Stress zuknallen, wo man sich da irgendwie Anforderungen, Ansprüche an sich selbst stellt. Stichwort Selbstoptimierung, die man dann einfach nicht erfüllen kann, weil das macht auf Dauer auch nicht glücklich.
Und wenn man sich doch richtig ins Training reinsteigern will, also quasi das andere Extrem darstellen möchte, dann kann man natürlich auch Double Days einlegen. Das geht natürlich auch, wenn du zum Beispiel morgens eine halbe Stunde Zeit hast und abends nochmal eine Stunde. Wenn du sagst, ich nutze die Zeit dafür, kannst du halt auch 90 Minuten Training machen, obwohl du nie länger als 60 Minuten eigentlich Zeit hattest. Geht alles, wenn man es denn will.
Kostet aber auch dann entsprechend doppelt Überwindung vielleicht.
Ja, das stimmt.
Wir ganz zum Schluss würde ich mich gerne nochmal bedanken für unseren Zuhörer Julius Müller, der uns über Instagram die Nachricht geschickt hat und dieses Thema uns vorgeschlagen hat, denn er hat selber Kinder und Ingenieur, Vollzeitjob und wollte wissen, wie man denn möglichst effektiv trainiert, weil er vor allem so bei längeren Touren dann irgendwann merkt so, okay, da fehlt ein bisschen Training. Ich hoffe, da waren ein paar Ansätze dabei, wie man irgendwie die knapp bemessene Zeit mit effektivem Training füllt. Also wir hoffen, dass du auf deinen langen Touren dann auch das nächste Mal, die auch beim letzten Ortsschild-Sprint noch die anderen Kollegen abziehst. Wir möchten uns auch bei allen Zuhörern natürlich bedanken fürs Zuhören. Und aber wenn ihr auch mal einen Themenvorschlag habt oder auch sonst Lob oder Kritik, dann schreibt uns doch unter podcast@roadbike.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook oder Twitter sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs. Und wie der Name schon sagt, gibt es auch ein gedrucktes Magazin. Und das hoffen wir natürlich, dass ihr immer lesen könnt. Denn zum Training ist da eigentlich auch jeden Monat ein interessantes Thema drin. Zum Beispiel auch, wie man sich auf der Rolle ernähren muss, haben wir als demnächst auch mit dabei. Also schön immer zum Kiosk gehen oder am einfachsten das Heft abonnieren. Dann kommt es nämlich zu euch nach Hause. Ist das ein Angebot?
Wobei, der Weg zum Kiosk könnte ja auch zum Training genutzt werden.
Ha! Ja, das Kiosk ist immer so nah. Dafür lohnt sich. Und dann musst du ja auch ein Schloss mitnehmen, damit dein Fahrrad sicher abschließen kannst. Also ich würde vorschlagen, lieber abonnieren. Wenn du mit den
Jogging-Schuhen in den Kiosk reinrennst, bist du so schnell wieder raus.
Nee, lieber abonnieren und dann auf der Rolle lesen. Ja. Das ist der richtige Trainingstipp.
Dann ist dein FDP aber eindeutig zu niedrig angesetzt, wenn du auf der Rolle noch lesen kannst. Das
stimmt. Oder auf der Rolle den Podcast hören, das geht auch.
Das geht auch, weil zuhören geht immer. Zuhören also immer. Ich hoffe, ihr seid gerade nicht vom Rad gekippt vor lauter Anstrengung.
Oder gegen die Wand gefahren.
Und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Dann sagen wir danke fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.